ARD.
Wenn Tiere Helium einatmen würden, also wäre der Effekt dann der gleiche wie bei Menschen? Da kann man doch mal drüber nachdenken, oder? Während das Nudelwasser so vor sich hin köchelt. Ich finde ja, jede Frage verdient eine Antwort und so herrlich versponnene Fragen ja sowieso. Und dafür gibt's diesen Podcast.
Kommen Sie Calling. Ein Podcast von SWR 3.
Alles wie immer, ihr schickt mir eure al dente Wartegedanken und ich belästige dann wieder telefonisch Leute, die eure Fragen beantworten könnten. Instagram.com/konsi_quent, Konsi mit C vorne. Dort werdet ihr eure Frage als Sprachnachricht los und so hat das auch der Timo gemacht.
Hi Konsi, hier ist Timo, grüß dich. Du, ich habe folgende Frage und zwar meine Freundin sagt immer, ich hätte eine komplizierte Nase und da ich ein großer Wachsfiguren-Fan bin, ist mir da die Frage gekommen, welches Körperteil eigentlich bei einer Wachsfigur am schwierigsten zu formen ist. Ist es tatsächlich auch die Nase, weil dann würde ich als Wachsfigur ja eine schlechte Figur wahrscheinlich machen, oder ist es doch ein anderes Körperteil? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Liebe Grüße.
Eine komplizierte Nase. Ich glaube, eine komplizierte Nase ist eins von einer toxischen Nase, aber ich bin mir nicht so sicher. Ey, Timo, was hast du für eine Nase, fragt man sich, ne? Ist das so eine ganz knubbelige? Kennt ihr diese knubbeligen Nasen, die vorne so knubbelig sind, dass sie sogar noch so ein Grübchen, so eine Rille drin haben? Also so wie, ne, wenn Til Schweiger so einen Marianengraben in seinem Kinn hat, sowas quasi nur in filigraner und auf der Nase. Fabelhaft. Ich finde ja allgemein, wir sollten nicht so hart zu Nasen sein. Ich finde, Nasen sind gnädig. Es ist doch so, oder? Nasen sind gnädig. Den Satz erstmal auf einem T-Shirt, ey. Nee, ist doch echt so. Wenn dir ein Schneidezahn fehlt, dann siehst du sofort super asozial aus. Zähne verzeihen einfach gar nichts, Nasen aber schon. Michael Jackson konnte jahrelang ohne Nase quasi rumlaufen und das war halt irgendwie intensiv, aber naja, das ging ja trotzdem irgendwie, oder? Soweit also erstmal das Plädoyer für die Nase. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kompliziert ist das denn, so eine Nase aus Wachs nachzubauen? Und den restlichen Kopf halt auch noch, ne? Ich habe genau die richtige Person dafür gefunden. Ich bin mir absolut sicher. Sie heißt Lisa Büscher. Sie ist Künstlerin und sie baut alles Mögliche nach, auch ganze Menschen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Nase der Knackpunkt ist oder ob was anderes noch viel mehr Zeit braucht. Und das fragen wir sie jetzt einfach. Los geht's.
Lisa Büscher, hallo.
Hey Lisa, hier ist Konsi. Ich grüße dich.
Hallo Konsi.
Hey, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich total.
Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Na klar, wo reiße ich dich denn eigentlich gerade raus? Was machst du eigentlich gerade?
Ich war gerade tatsächlich in meinem Atelier unterwegs und hatte einen Schraubendreher in der Hand, um eine Gardinenstange anzubringen. Jetzt nicht ganz typisch für meinen Beruf, aber ich wollte es im Büro ein bisschen schöner haben.
Wusstest du, dass Schraubendreher die absolut richtige Beschreibung ist dafür, weil die meisten sagen es falsch und sagen Schraubenzieher, aber es ist falsch. Es ist Schraubendreher, deswegen bin ich beeindruckt, ehrlich gesagt.
Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen Berufsethos natürlich, dass man Schraubendreher sagt. Ganz wichtig.
Sehr, sehr wichtig. Du hast ja jetzt schon einiges gemacht, ne? Also beruflich. Von wem hast du alles schon eine Wachsfigur erstellt? Ich meine, du bist ja Künstlerin und du machst ja auch Ausstellungen, habe ich gesehen. Aber so einen Auftrag für eine prominente Person hast du auch ab und zu.
Ja, genau. Seit ein paar Jahren hat sich das so ergeben. Also ich mache die Figuren schon seit 15 Jahren ungefähr, über 15 Jahre. Und habe am Anfang vor allem da viel Urmenschen gebaut oder auch so Könige und Königinnen für Schlösser, Burgen und so weiter. Aha. Und dann hatte sich das aber irgendwann mal ergeben, dass ein Kunde, der eine Dali-Ausstellung machen wollte, Salvador Dali, sich bestellt hat. Aha. Dann hat Jahre später wieder jemand das gesehen und dann habe ich daraufhin Bud Spencer und Terence Hill für okay. das Bud Spencer und Terence Hill Museum in Berlin gemacht.
Okay.
Und das geht dann halt immer so weiter, dass es dann halt der Nächste sieht. Und dann habe ich für ein Wachsfigurenkabinett in Hamburg Ed Sheeran gemacht und jetzt auch Taylor Swift kürzlich. Und oh, genau wow. So ist das jetzt langsam Schritt für Schritt in die Promi-Richtung auch gegangen. Aber natürlich das mit den Urmenschen und Königinnen und Königen passiert auch weiter noch.
So, was ist jetzt das Schwierigste gewesen? Salvador Dali, ein Urmensch oder Ed Sheeran?
Ed Sheeran. Echt? Nein, tatsächlich. Ich muss das ein bisschen... das liegt daran, muss ich auch wirklich sagen, dass ich viele meiner Figuren in Silikon eigentlich baue, was man jetzt nicht unbedingt denkt. Aber es ist ja jetzt auch nicht, dass ich irgendwo hinschreibe, ich bin eine Wachsfigurenmacherin, sondern eine Figurenbauerin. Und Silikon ist, ich sag mal, das einfachere Material, das ist besser zu handeln. Und Ed Sheeran ist aber eine Wachsfigur. Und dann war ich mit der Härte der Wachsfiguren-Kreation konfrontiert. Und da hast du, ich sag mal, da gibt's zwei Teilaspekte bei den Figuren, was daran schwierig ist. Zum einen ist das Technische eben sicherlich eine Sache, auf die ich gleich eingehen würde. Und zum anderen ist es natürlich der Blick des Betrachters. Da können wir dann später auch nochmal drüber sprechen. Also die Schwierigkeit ist eben im Vergleich zum Silikon zum Beispiel, die Haare werden da, sage ich mal so, eingepflanzt. Also da gibt's eine Nadel, die wir speziell selber herstellen, wo die reingestochen werden in das Material. Und das kannst du dir so vorstellen, wenn du halt in Silikon stichst, hinterlässt das keinen Stich. Also das siehst du nicht. Und wenn du das in Wachs machst, dann ist das ja wie wenn du in eine Kerze mal stechen würdest oder in Schokolade mit einer Nadel. Das bricht.
Ja.
Und grundlegend ist das auch sehr brüchig und fragil. Wenn du jetzt so einen Kopf hast und der würde einmal auf die Seite fallen, dann wäre das Ohr in 5 Teile zerbrochen.
Ist es echtes Wachs, muss ich ganz kurz nachfragen. Also ist es wirklich Kerzenwachs, wenn man da jetzt einen Docht in seine Haare einpflanzen würde, würde der runterbrennen so?
Wir haben nie versucht, in Ed Sheeran einen Docht einzupflanzen.
Warum nicht?
Ja, es liegt nahe natürlich. Nee, es ist echtes Wachs, aber es ist eine bestimmte Mischung, die man dann natürlich auch finden muss, sage ich mal. Mhm. Da ist Stearin enthalten. Aus Stearin sind Kerzen. Aber wenn du nur Stearin nimmst, dann ist es eben noch härter und brüchiger, wie eben, was ich gerade sagte mit der Nadel und der Kerze, das bricht einfach weg. Mhm. Und deshalb nimmt man noch Bienenwachs und mischt das da rein. Eine kleine interessante Anekdote war, als wir mal, ich glaube, den Kopf von Taylor Swift gegossen haben. Und es war Sommer und wir hatten das Fenster auf, da hatten wir auf einmal ganz viele Bienen im Raum.
Ach wirklich?
Die sind dann an, ja, und wir haben gedacht, da ist ein Nest oder was ist los? Aber die wollten einfach nur zu uns, weil wir Bienenwachs geschmolzen haben.
Ich hätte gedacht, das wäre bei Beyoncé so wegen Queen Bee. Ich lasse. Okay, interessant. Aber das stelle ich mir auch gar nicht mal so günstig vor, oder? Weil Bienenwachs, ich habe meiner Oma mal Bienenwachskerzen geschenkt. Die waren teuer, Oma, möchte ich sagen an dieser Stelle. Aber was kostet so ein Kopf oder eine Nase oder ein Ohr?
Das kostet schon einiges, aber das ist nicht das Material. Ich glaube, das Material macht dabei vielleicht 10% des Preises aus. Was es halt teuer macht, sind die Hunderten von Stunden, die du brauchst, um das zu modellieren. Dann muss man sich vorstellen, das muss noch abgeformt werden, da muss eine Negativform gebaut werden, die dann ausgegossen wird. Und dann brauchst du eben hunderte Stunden, die Haare da reinzumachen und die Augen anzufertigen und so. Und das macht es dann hinterher teuer. Mhm. Da kommt man bei über 20.000 Euro.
Oh, wow.
Fängt das an, sage ich mal. Ja, aber es ist im Vergleich zu Madame Tussauds, ist es gering. Die rufen ja angeblich 300.000 auf.
Wirklich? Ach, das ist ja krass, weil das muss man sich ja auch erstmal leisten können, oder? Wenn du da irgendwo einen Urmensch hinsetzen willst in so einer Achterbahn, weiß ich auch nicht, in einem Freizeitpark. Mhm. Also, ne, dass man da 20.000 Euro einfach mal so dafür rausballert, muss man sich leisten wollen.
Ja, genau, das muss man sich leisten wollen. So, das sind halt deshalb meistens Museen, die das bestellen. Anfragen von Achterbahn und Freizeitpark haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber das ist auch nicht so typisch für das Atelier, was ich betreibe. Es gibt da andere Ateliers, die sowas herstellen würden, dann vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht ein bisschen robuster auch. Mhm. Genau, die sind dann eher so wie für Werbefiguren oder sowas.
Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, hunderte Stunden, ne, sitzt du da dran teilweise. Und jetzt fragt ja Timo, deswegen telefonieren wir ja, was der schwierigste Teil an einer Wachsfigur ist. Ne? Er hat eine interessante, komplizierte Nase, sagt seine Freundin, komplizierte Nase. Also kann man das so beziffern? Was ist das Schwierigste? Ein Ohr, eine Nase?
Ah, ich glaube, da kann man jetzt nicht unbedingt vom Kopf ausgehend am Körperteil sozusagen, das entscheidet sich daran nicht, sondern eigentlich vielleicht, wie diese ganzen Teile zusammenstehen. Wie halt zum Beispiel, wie weit sind die Augen voneinander entfernt, wie groß ist die Nase dazu und wie breit ist der Mund und so weiter. Die Ähnlichkeit herzustellen anhand von Fotos. Also man muss sich das auch so vorstellen, ich bin nicht Madame Tussauds, ich bin praktisch mit meinem Atelier dezent kleiner und dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass Ed Sheeran hier nicht klingelt und sagt, möchtest du mich mal vermessen? Ja,
frech.
Ja, es ist traurig. Taylor Swift war auch nicht da, ich weiß gar nicht, was los ist.
Geht gar nicht.
Aber wie gesagt, wir haben die im Gegensatz zu Madame Tussauds, haben wir die Prominenten nicht hier, um die zu vermessen, sondern wir müssen uns auf Fotos aus dem Web stützen. Mhm. Und da findet man einfach manchmal nicht genau das, was man braucht. Deshalb ist es für uns speziell schwierig, das zu modellieren. man hat ja einfach keinen wie so einen 3D-Kopf, den man irgendwie am Computer schon mal drehen könnte oder sowas, sondern Einzelfotos, die teilweise Screenshots aus Videos sind. Also das muss man sich dann, hat man 10 Pixel und muss dann interpretieren, wie der Mensch wohl aussehen könnte, wenn er denn in echt vor einem stände. Und man, eine große Schwierigkeit ist, was fast niemand weiß, wenn du wirklich Wachs nimmst, das ist ein Material, was in dem Herstellungsprozess schrumpft. Und zwar um 2%. Du musst also das Ganze 102% groß modellieren.
Oh, wow.
Genau, genau. Und das sind ja dann eben, wenn du eine Iris hast von 12 Millimetern und ne, das alles auf 102, um das realistisch zu machen. Und dann machst du den Formbau und gießt das mit Wachs aus und kannst eben nicht sagen, wie das schrumpfen wird. Und deshalb kann es dann am Ende sein, dass du halt zum Beispiel so kleine Sachen hast, wie da erstmal eine Kinnlinie zu hart aussieht oder dass Lippen zu voll wirken oder sowas, weil es halt unterschiedlich geschrumpft ist. Aha. Eben, das ist die große Schwierigkeit bei Wachsfiguren, wenn man wirklich Wachs nimmt.
Oh, krass. Jetzt hast du aber ja gesagt, ne, es ist, kommt drauf an, wie nah die Augen sind oder in welchem Verhältnis das steht. Also was ist daran das Aufwendige? Also weil das dann eine Besonderheit in diesem Gesicht ist im Vergleich zu anderen Gesichtern und deswegen muss man sich da so lange drauf konzentrieren oder what is it?
Es ist so, wenn du es einen halben Millimeter falsch machen würdest, also den Abstand der Augen oder die Krümmung der Nase, würde die Person halt nicht aussehen wie diese Person. Also das würde dann sofort jeder erkennen und deshalb machen wir das auch im Team. Also das kann nicht einer alleine machen, sondern einer modelliert zum Beispiel und mit zwei anderen gehen wir da regelmäßig dann noch drüber und machen Meetings und besprechen das und was dann noch geändert werden muss. Und ab und zu machen wir auch praktisch so einen Zwischenkopf, dass man halt einfach schon mal abformt und guckt, wie schrumpft das und wie nah sind wir schon dran. Und den schmilzt man dann wieder ein und legt nochmal neu los sozusagen.
Und was hast du heute gemacht? Ach, ich habe einen Zwischenkopf gemacht. Nichts Wildes. Das stelle ich mir toll vor. Aber das ist krass, ein halber Millimeter. Das heißt, das wäre dann Augenmaß. Also du, wenn ihr das zu zweit macht, du schaust dir das an und sagst, ah, das geht ein bisschen zu weit weg. Oder ich meine, ihr habt, wenn ihr keine Maße habt, dann ist es ja Augenmaß, oder?
Es ist eine Mischung. Wir versuchen zu messen mit verschiedenen Messwerkzeugen. Allerdings ist das halt schwierig, wenn du auf ein Foto misst, weil da können schon allein perspektivische Verschiebungen eben dementsprechend, wie das, mit welcher Linse das aufgenommen wurde, das Foto, also ob das von nah oder von weit aufgenommen worden ist, ob dann da eben schon Verschiebungen sind und so weiter. Also wir versuchen zu messen, aber im Prinzip brauchst du dazu auf jeden Fall ein richtig gut ausgebildetes künstlerisches Auge, um dann zusammen im Team zu sagen, ja, jetzt stimmt's. Und manchmal musst du halt von den Maßen abweichen. Wenn du sagst, das wird aber so nichts, also es sieht nicht so aus wie Ed Sheeran, dann musst du eben mehr frei modellieren.
Was sieht denn ein künstlerisches Auge? Wie sieht das? Also machst du das an bestimmten Punkten fest? Wie kriegt man das beigebracht? Also oder wie unterscheidet sich das?
Ich glaube, ein künstlerisches Auge musst du trainieren über Jahrzehnte, würde ich sagen. Deshalb ist es dann vielleicht auch, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, den Preis, dass das halt einfach wirklich Jahrzehnte braucht, bis man da ankommt, bis man so etwas bewerkstelligen kann. Du musst dich einfach schulen. Also ich glaube, das geht los, indem man Köpfe zeichnet. Also es geht ja nicht nur um Köpfe, sondern ganze Figuren, Menschen und Köpfe zeichnet, dann anfängt vielleicht die zu modellieren und so weiter. Und dadurch wird das künstlerische Auge trainiert. Also das ist einfach wirklich wie wenn du verschiedene Sportübungen machen würdest, um einen bestimmten Muskel zu trainieren.
Verstehe. Aber das heißt, du wirst gerade gut genug, bevor der graue und grüne Star eintritt, so ungefähr. Dann bist du am an der besten Punkt.
Ja, genau.
Aber wenn du jetzt sagst, ne, ja, das quasi, sagen wir mal, Charakterköpfe sind ja dann, müssten ja dann eigentlich, wenn ich das richtig übersetze, am allerschwierigsten herzustellen sein, oder? Wenn jemand da einfach total auffällige Augen, eine total auffällige Nase, einen ganz speziellen Mund. Also so jemand ist ja dann der Everest.
Nee, das ist genau andersrum. Also Echt? Je glatter und perfekter und schöner eine Person ist, desto schwieriger ist es. Wenn du einen Charakterkopf hast, dann kannst du dich ja zum Beispiel an Tränensäcken entlanghangeln beim Modellieren oder an tiefen Falten, an starken Asymmetrien oder sowas. Also das gibt einfach mehr her, dass du da praktisch, das künstlerische Auge würde ich mal sagen, malt sich einzelne Linien dann oder zieht Linien. Und an denen versuchst du das aufzubauen. Also je mehr jemand Charakterkopf ist sozusagen, desto einfacher wäre es. Also wenn du jetzt eine ganz ebenmäßige, junge, hübsche Frau zum Beispiel machst, das ist das Schwierigste. Weil da eben einfach fast keine Punkte sind, außer zum Beispiel den Augen, Nase, Mund, wo du dich dran festhalten kannst und dann sagen kannst, genau bis hier und so stimmt's jetzt.
Und dann findest du lauter so Bilder im Internet, wo so ein Kilo Weichzeichner drüber ist und dann ist alles total glatt und eben und man hat noch weniger Anhaltspunkte.
Das ist eben auch ein Problem, genau, dass halt die meisten Bilder bearbeitet sind und wir da nicht so richtig viel mit anfangen können. Es ist alles ein bisschen sehr wegbeschönigt jetzt.
Wegbeschönigt, das ist schön formuliert, das mag ich. Um nochmal die Frage von Timo glatt zu ziehen an diesem Punkt. Also mit anderen Worten, es braucht die meiste Zeit, um quasi so Auffälligkeiten zu modellieren, Augenabstände oder irgendwas, was aufwendig ist. Aber wenn ein ganzer Kopf sehr auffällig ist, dann braucht das wiederum nicht so lange, wie wenn jemand sehr glatt ist. Also es ist was von beidem quasi.
Ja, genau. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, eine sehr glatte, symmetrische, schöne Person wäre schwieriger und langwieriger zu modellieren als eine Person, die eben Auffälligkeiten hat, genau.
Also wenn er eine komplizierte Nase hat, dann ist es doch gar nicht mal so kompliziert. Das ist doch schon mal gut. Damit kannst du arbeiten.
Genau. Ja, genau, damit können wir besser arbeiten, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, dein künstlerisches Auge und du schaust Leute auch genau an. Hast du durch diesen Beruf Dinge, auf die du in Gesichtern jetzt achtest, was du vorher vielleicht nicht getan hast, beziehungsweise hast du vielleicht auch so einen kleinen Fable für irgendwas entwickelt, für vielleicht auch den ein oder anderen Makel?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das ist praktisch schon fast ein Tick von mir, wenn ich Leuten ins Gesicht schaue, dass meine Augen dann springen von kleinen Details zu Details halt irgendwie. Also dass ich praktisch feinste Zeichnungen in deren Iris wahrnehme oder speziell Haare. Also das interessiert mich total. Also Haarwuchsrichtung und Augenbrauen, Wimpern, die Haare auf dem Kopf und so weiter. Die Beschaffenheit, die Farbe, also schon, das kann man schon fast wie einen Tick bezeichnen, den ich, glaube ich, auch nicht mehr wegkriege. Meine Schwester sagt immer, so, sie wird sehr ungern von mir angeguckt, weil ich dann manchmal so seziere. Aber ich hoffe, das ist nicht immer so. Ich habe auch Freunde.
So ist super, es nicht. Ich freue mich für dich. Darf ich dir nochmal kurz an die Braue? Ich würde gerade nochmal die Wuchsrichtung. Ah ja, genau, schön.
Sehr genau. Schön. Kann passieren.
Also mir würden, glaube ich, die Komplimente gefallen. Also ich glaube, sowas hört man ja nicht alle Tage, oder? Du hast sehr schöne Wimpern, Brauen, Wuchsrichtung, Haarwirbel. Sowas. Schön.
Ja, genau. Oder deine Iris ist nur 10 Millimeter groß. Das wäre doch was, oder? Das ist was ganz Spezielles. Ja, genau. Aber solche Sachen fallen mir tatsächlich auf, ja.
Ich bin bekannt für meine Mikro-Iris, du, ich sag's dir. Wie lange kann man denn dann noch korrigieren, frage ich mich. Also wenn wir jetzt beim Wachs bleiben und du sagst, naja, jetzt ein halber Millimeter, wenn man da abweicht, dann ist es schon nicht mehr ein Treffer. Also kann man das jederzeit noch verändern oder ist es dann irgendwann einfach zu spät für irgendeinen Schritt noch?
Ja, überhaupt nicht, leider. Das ist total festgelegt in dem Moment, wo du sagst, die Modellage ist fertig, also das modellierte Ebenbild ist jetzt fertig und wir gießen da jetzt Silikon drüber und bauen die Form. Von dem Moment an kannst du nicht mehr zurück. Wenn man jetzt feststellen würde, dass, wenn man das Wachs reingegossen hat und eben dieses Wachs positiv hergestellt hat, dass es wirklich total weird schrumpft und irgendwas da, eingefallene Wangen oder sowas, dann müsste man schon nochmal zurück sozusagen und vielleicht irgendwie dann die Wangen etwas aufbauen in dem Positiv und den Schritt des Formbaus dann nochmal machen. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage, wie oft man das machen kann. Entweder können die das bei Madame Tussauds extrem oft oder sie scannen. Das weiß ich nicht.
Die Frage ist ja auch, ne, würdest du dann sagen, dass wenn man quasi, ich meine, aus Gips oder sowas eine Figur herstellt, dass das dann eigentlich quasi leichter ist, weil da kannst du ja immer wieder was wegnehmen und was dazu machen im Vergleich zu Silikon oder Wachs.
Genau, ja. Aber Silikon und Wachs haben eben den Vorteil, dass sie Haut so lebensnah imitieren. Das ist ja eben, als Madame Tussaud selber damit angefangen hat, im, ich glaube, 18. Jahrhundert, war Wachs eben das Mittel der Wahl, weil es so halb durchsichtig, das kennt ja jeder, einfach so ein bisschen Haut am besten damals imitieren konnte. Mittlerweile ist das aus meiner Sicht Silikon, weil es eben auch nicht so wachsig glänzt und natürlich auch nicht so fragil ist, wie ich gerade schon erklärt habe. Das sind eben so semitransparente Materialien und das hast du eben nicht, wenn du Plastik oder Gips nehmen würdest, dann verlierst du diesen Effekt und das würde dann aussehen wie eine gut bemalte Schaufensterpuppe.
Ja, verstehe, das will man nicht.
Nee.
Gibt es was du besonders gerne machst? Also Zähne, Grübchen, Nasenlöcher?
Ich mache besonders gerne die Bemalung. Zähne bin ich gar nicht so spezialisiert drauf. Ich mache die Bemalung sehr gerne und das wird auch eigentlich immer von mir hier gemacht. Und Haare mache ich auch sehr gerne.
Was bemalst du denn?
Egal, ob ich einen Kopf aus Silikon habe oder aus Wachs, der ist einfarbig. Der ist in einem jeweiligen Hautton eingefärbt. Und dann kommt er raus und dann setzt man die Augen ein. Und dann muss man ihn in ganz vielen dünnen Schichten mit Adern, mit roten kleinen Flecken und so weiter sprenkeln und anmalen und airbrushen, bis es dann lebendig aussieht.
Ey, das ist so ein komplexer Job einfach. Da muss man also, ne,
ist komplex, ja.
Ich meine, du musst eine Fertigkeit haben, aber ja nicht nur eine. Weil ich stelle mir das schon unterschiedlich vor, hier malen und schmieden, formen.
Da kommt vieles zusammen, wo du es gerade sagst. Also schmieden kommt vor. Also ich habe, glaube ich, letzte Woche irgendwas geschweißt. Und ja, das ist wirklich ein Beruf, wo ich dann teilweise mit Lockenwicklern arbeite an einem Tag und am gleichen Tag vielleicht eine Metallarmierung für eine Skulptur oder für eine Figur schweiße. Also ganz, ganz große Extreme, was mir aber auch super gut gefällt. Dass es nicht immer das Gleiche ist und dass ich auch alle Bereiche selber beherrsche und das machen kann und mal fein und mal grob und mal dreckig und mal ganz sauber und genau, dass das super unterschiedlich ist.
Was ist der beste Lohn, den du kriegst?
Ein Applaus.
Ein Applaus?
Ja, es gab neulich mal bei einer Pressekonferenz einen großen Applaus, weil da viele Leute waren bei der Eröffnung und das ist natürlich nicht üblich, für jemanden wie mich, ich sitze die ganze Zeit im Atelier oder stehe dort, sitze dort, mache, laufe rum oder schweiße. Und dass man dann einmal einen Applaus kriegt, ist natürlich eher selten. Und das sind natürlich ganz besondere Elemente in meinem Beruf für mich oder Momente für mich, worauf ich dann sehr stolz bin. Und genau, das ist mir sehr, sehr viel wert dann.
Ja, cool. Ja, verdienst du ja auch dafür die ganzen Stunden, die du da reinsteckst. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, du pass mal auf, Lisa, ich hab da so eine Vorliebe. Würdest du, also musst du manchmal so eine Absage erteilen, wenn jemand ein Abbild von jemandem haben will für bestimmte Zwecke? Ich sag's mal so, blumig.
Ja, erteile ich Absagen. Also
hast du Anfragen schon gekriegt?
Ich habe alle paar Jahre kommen mal so eine Anfrage, die mir nicht zusagt, also wo ich keine Freude hätte, halt das irgendwie umzusetzen und die Person dann vielleicht auch manchmal im Kontakt schon ein bisschen eigenartig finde, die das bestellen möchte und da möchte ich nicht rein in die Bereiche und dann sage ich ab, ja.
Okay, ich frage jetzt einfach nach, was wollen die denn? Also schon so ein Promi für zu Hause?
Ja, schon, das werde ich gefragt. Ja, ich bin Fan von so und so. Und ich hätte das total gerne für zu Hause. Das scheitert immer am Preis. Okay. Also, dass die, aber die haben jetzt auch natürlich, da ist noch nie jemand gekommen, der gesagt hat, ich möchte Ed Sheeran nackt für zu Hause. Also, das.
So, jetzt kommen wir zum Punkt.
Oder Salvador Dali. Genau.
Das würde mich unterhalten. Ich habe so einen Salvador Dali-Fetisch. So sein Schnorres. Oben und unten bitte, zweimal gleich.
Genau. Genau. Aber das ist schon wieder so lustig, das würde man vielleicht machen. Ja. Genau. Ich hatte eine Anfrage, jetzt weiß ich wieder, der damalige Papst, ich weiß nicht mehr, welcher Papst das war, mit einem Penis auf der Stirn. Das sollte für einen Künstler sein und ich hatte da einfach auch keine Lust, das zu machen.
Welcher, der Ratzinger oder der da vor Johannes Paul?
Ich glaube, eins davor. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
Papst Johannes Paul mit Pimmel auf der Stirn. Und wessen Penis oben? Also so einfach Freestyle oder bestimmter?
So sehr sind wir da gar nicht ins Detail gegangen, weil ich einfach das nicht weiter von meiner Seite nicht forciert habe, den Auftrag zu bekommen.
Finde ich auch, ja, also ich glaube, da macht man sich bestimmt nicht nur Freunde, wenn man das herstellt, kann ich mir vorstellen. Das ist ja
genau,
schon blasphemisch. Ja. Aber ich finde, ich mag die Kreativität, die dahinter steckt. Also die Idee.
Das war ein Künstler, der das bestellen wollte. Ich mag auch seine Arbeiten, aber das war mir, ich wollte das nicht herstellen, nein.
Sensationell. So, also finde ich richtig gut. Lisa, ich bin beeindruckt, was du alles machst mit deinem Leben.
Ja, danke schön.
Ich wünschte, ich kann auch mal so viel damit anfangen mit meinem.
Ja, vielleicht eines Tages. Komm doch mal vorbei, ich bringe dir bei, wie man Lockenwickler in Haare macht und gleichzeitig mit der anderen Hand Stahl zusammenschweißt. Genau.
Klasse. Hat Ed Sheeran schon mal sich angeguckt, was du so gemacht hast mit ihm?
Tatsächlich hat er es gesehen, dass es eine Figur gibt. Ich glaube nicht, dass er den Bezug da zu mir hergestellt hat, was auch nicht wichtig ist. Aber er hat es gesehen, weil sein guter Kollege Bruno Mars ihn darauf hingewiesen hat, dass Pressefotos, also dass Fotos von der Wachsfigur irrtümlich als Pressefotos von Ed Sheeran benutzt worden sind.
Oh wow, das ist ein Kompliment.
Genau, ja. Und das hat er dann gerepostet auf Instagram. Er hat es wahrgenommen, er hat es gesehen und hat nur gesagt so, in welchen verrückten Zeiten lebe ich denn, dass hier die Wachsfigur mit mir verwechselt wird.
Das klingt
mega. Das ist eigentlich ein gutes Kompliment.
Ja, das ist richtig cool, richtig cool. Ja. Ich auch. Sehr gut. Ich würde mir auch eine machen lassen an seiner Stelle. Ich meine, wenn Geld keine Rolle spielt, oder? Dann kann man die ab und zu irgendwo hinstellen. Muss selbst nicht auftreten, fertig.
Ja, genau, das wäre eine gute Variante.
Lisa, was steht als nächstes auf deiner To-Do-Liste? Was machst du als nächstes oder wen machst du als nächstes? Ist eine gute Frage.
Ich bin gerade an einem Australopithecus afarensis.
Na klar.
Genau, natürlich. Man muss ja auch manchmal das Genre wieder wechseln, zurück von den Promis hin zu einem kleinen Urmenschen. Das ist ein aufrechtgehender Affe, auch besser bekannt als Lucy, wenn dir das was sagt. Es ist ein, ich glaube, da gab es fossile Funde von Millionen von Jahren, sind die alt. Und anhand dessen wurde die Lucy, sogenannte Lucy, rekonstruiert. Und ich bringe das jetzt alles zusammen und wir modellieren jetzt gerade, wie sie eben dann vollplastisch ausgesehen haben könnte. Das ist schon die zweite Lucy, die ich mache. Eine steht bereits im Haus der Natur in Salzburg. Jetzt machen wir gerade eine für Luxemburg. Und da bin ich jetzt gerade dran und habe einen Arm vor mir liegen, den ich jetzt zwischen Mensch und Affe gestalten darf.
Fantastisch. Ich liebe das. Lisa, magst du noch irgendwas loswerden oder lasse ich dich jetzt malen?
Du kannst mich malen oder modellieren lassen. Ich habe mich super gefreut, mit dir zu sprechen und da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu können, was das Schwierige an Wachsfiguren ist. Und wünsche dir dann noch einen ganz erquicklichen Tag.
Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Viel Spaß mit Lucy. Und ich gehe mir jetzt Salvador Dali nackt bestellen bei dir auf der Website, gell?
Genau. Und dann sehen wir uns gleich.
Schickst einen Preis, gell? Also gut. Jo. Lifelike Figures. Lisa Büscher, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, bitte. Danke für den Anruf. Ciao.
Lisa Büscher in Consi Calling. Also ein halber Millimeter macht in einem Gesicht den Unterschied. Das ist schon wild, oder? Also, okay. Lieber Timo, wir können in jedem Fall festhalten, eine Nase in Wachs nachzubauen ist schwierig und alles andere halt auch. So, das war Consi Calling für diese Woche. Dieser Podcast wurde in 102% Länge erstellt und ist halt anschließend geschrumpft. Schickt den Podcast gerne an jemanden weiter, der eine Nase hat und... Mir schickt ihr eure Fragen. Instagram.com/Consi_Quent. Ich bin Consi. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show. Und falls euch die Antworten in diesem Podcast noch nicht ausgereicht haben, wie wäre es, wenn ihr mal bei Flexikon reinhört? Da wird es auch Antworten geben auf verschiedene Fragen, die man sich schon immer mal gestellt hat. Sowas wie, wie lügt man eigentlich glaubwürdig? Könnte ich mir gleich aufschreiben für die nächste Folge. Wie werde ich Influencer oder wie mache ich Schluss, ohne gehasst zu werden? Steffi und Anne präsentieren den Podcast. Sie sprechen unabhängig voneinander mit Expertinnen und präsentieren sich und euch dann die Ergebnisse. Also ein Thema mit ganz verschiedenen Sichtweisen. Hört euch schlau. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag quasi. Flexikon, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.